Ein herzliches Willkommen hier zum Profcast. Irgendwas mit digital. Ja, und heute haben wir was verdammt Digitales hier nach der Sommerpause in 2022. Es geht um das Thema Cyber Security. Und wer sich schon mal mit der Hackergruppe Anonymous beschäftigt hat, der weiß vielleicht, wovon ich da spreche. Wir reden hier von der ganz, ganz großen Weltsicherheit in unseren Datentransfers und was das für Konsequenzen haben kann. Dazu habe ich einen absoluten Experten und Ansprechpartner hier, nämlich den Konstantin Rogalas. Und was er erfahren hat und was seine Profession ist und was er uns da mitgeben kann, was wir auch in unserem Alltag vielleicht integrieren können, das wird er uns gleich sagen. Also bleibt dran.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, ein herzliches Willkommen hier an den Konstantin Rogalas. Ich begrüße dich sehr.
Vielen Dank für die Einladung, Gerald. Ich grüße dich auch.
Du hast mir ja vorab deine Vita geschickt und ich habe auch viel über unseren gemeinsamen Freund, den Andreas Mertens, gehört über dich. Er hat dich mir hier wärmstens empfohlen und dann haben wir uns getroffen und dann nochmal gesprochen und so weiter und haben wir gesagt, hey, wir müssen da unbedingt was gemeinsam machen. Und du bist auch auf einer Konferenz hier in Mannheim im Oktober aktiv. Darüber sprechen wir auch gleich. Aber zunächst erstmal zu deiner Vita. Die ist ja unfassbar beeindruckend. Also du bist ja in verschiedensten Gremien der Cybersecurity unterwegs und unter anderem bei Honeywell auch verantwortlich für dieses Thema, beschäftigst dich in der Unternehmenslandschaft, aber auch in der Gesellschaft mit dem Thema der Datensicherheit. Habe ich das so einigermaßen gut verstanden und zusammengefasst?
Ja, Gerald, danke. Ja, wenn man in diesem Thema drin ist und ja, einige Jahre jetzt schon, dann kommt man nicht drum rum, in diesen Gremien auch aktiv teilzunehmen. Und ja, es freut mich und es ist auch mein Beruf und mein Leben, ja, also Cybersecurity und die Schnittstellen waren immer das Thema in meinem Werdegang und es macht mir wirklich richtig Spaß, hier täglich was Neues zu erfahren, zu ertappen und die neuen Angriffsvektoren wahrzunehmen, damit wir auch verstehen, wie wir uns schützen können.
Ja, ich habe ja im Entree schon die Hackergruppe Anonymous angesprochen, so wird sie richtig ausgesprochen. Und ich hatte mit denen auch mal etwas zu tun vor einiger längerer Zeit und weiß, dass da also schon weltweit sich ziemlich gute Hacker da zusammentreffen, um halt bestimmte Angriffe zu starten, die in der Cyberwelt unterwegs sind, von denen wir meistens gar nichts mitkriegen. Und genau in solchen Feldern, aber du bist jetzt nicht in dieser Hackergroup, aber genau in solchen groben und makropolitischen Umfeldern bewegst du dich ja auch, ne? Also wir haben ja im Vorgespräch, hast du berichtet, über Angriffe im Iran beispielsweise oder beziehungsweise auch Angriffe auf Russland nach dem Start des Krieges hier gegen die Ukraine. Kannst du vielleicht ganz kurz so deine Praxis kurz umreißen, mit welchen Themen du dich da tatsächlich gerade aktuell beschäftigst?
Genau. In meinem Beruf, also was ich heutzutage 70 bis 80% meiner Zeit betreibe, da geht es um den Schutz der kritischen Infrastruktur. Also das, was uns am Leben haltet, Strom, Energie, Krankenhaus, die Telekom, Banken und das ist halt die Kernindustrie und mein Fokus ist auf das operative Teil. Also es gibt die IT, die wir die meisten kennen, ja, Information Technology, aber es gibt auch die OT, ja, die Operational Technology. Bei der OT geht es darum, wirklich die Prozesse voranzubringen, also die Züge der Deutschen Bahn zu steuern, eine Raffinerie zu steuern, ein chemisches Unternehmen, die ganzen Rezepte durchzuführen. Und das sind mittlerweile alles Prozesse, die voll digitalisiert sind. Die meisten basiert auf der sehr berühmten und für allen jetzt hier benutzten Technologie von Apple oder Microsoft. Ja, also ganz Commodity. Ja, das war alles proprietär bis Ende der 90er Jahre. Jetzt ist alles Commodity. Ja, und die Hacker können die Schwachstellen, die man in der IT hat, auch in der OT ausnutzen und es dazu zu führen, auch massives Schaden in Unternehmen, in der Industrie, in Prozessen, in kritischen Prozessen zu verursachen und vielleicht auch irgendwann auch diese verschiedenen Prozesse so zu schädigen, dass Explosionen verursacht werden. Wir hatten vorigen Monat auch im Iran von der Hackergruppe Predatory Sparrow einen Angriff auf ein Stahlwerk und da wurde auch ein Feuer verursacht. Nur aus einem, der von fern aus eine Kontrolle bekommen hat von einem Teil dieses Prozessleitsystems und das so manipuliert hat, dass das Feuer entstanden ist.
Ja, das ist ja schon spannend, ne? Also jeder weiß, okay, kriegt das in den Medien mit, wenn Daten bei Facebook oder bei großen Handelsunternehmen durch Hacker aufgebrochen wurden und entsprechend dann verkauft wurden. Wir sehen auch, ich habe heute Morgen gerade mal recherchiert, auch in Gebrauchtwarenläden im Internet à la eBay und Kleinanzeigen, dass hier also auch Daten feilgeboten werden, die man da kaufen kann. Daten heißt also mindestens E-Mail-Adressen, häufig sogar komplette Stammdaten, die man erwerben kann. Wir wissen aus dem Darknet beispielsweise, dass man das dort noch in ganz anderen Dimensionen und Umfängen auch noch erwerben kann und das sehr, sehr anonym. Also ist das jetzt so eine dunkle Schattenseite, mit der wir Menschen und Unternehmen und Gesellschaften uns beschäftigen müssen, die es zu bekämpfen gilt, oder müssen wir nicht eher lernen, damit umzugehen? Was ist deine Haltung dazu?
Also hier handelt es sich um organisiertes Cybercrime. Also das sind Unternehmen. Wir haben es auch nachweisen können. Ja, es gibt diese Honeypots, die wir in unseren Cyberlabs da in Atlanta, Dubai und Singapur aufgestellt haben. Und da sehen wir ganz konkret, es gibt Aktivität von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr, dann gehen die aus. Ja, also die bekommen auch ein gutes Gehalt. So unsere Information. Natürlich ist das alles jetzt inzwischen nicht mehr so legal, weil der legale Rahmen in diesem Bereich Internet und Web, der entwickelt sich. Das ist das Positive. Ja. Wir hatten ja diesen Fall auch hier in Deutschland mit dem Bunker, wo man diese Cyber-Hacker da ertappt hat und auch verhaftet hat und die sind jetzt auch im Knast. Aber das hat auch viele Monate gedauert, bis man beweisen konnte, dass das wirklich ein Verbrechen ist und nicht nur ja so eine Spielsache, die man ja im Internet ist ja alles erlaubt. Das war so sozusagen das Argument der Hackergruppe, ja. Und auch dessen Rechtsanwälten. Also es handelt sich ein ganz normales Benehmen und Verhalten der schwarzen Seite der Menschen, ne? So wie es Liebe gibt und Angreifer, physischen Angreifer, gibt es auch Cyberangreifer. Ganz einfach.
Ja, klar. Das Thema ist natürlich, es ist nicht sichtbar und vor allem es gelangt in der Regel durch eine nicht sichtbare Leitung dann auf unsere Rechner und so weiter. Wie ist das denn? Wir haben ja damals in Ägypten auch die Situation gehabt, dass man mit Facebook-Gruppen beispielsweise einen Krieg initiieren könnte oder sogar vielleicht verhindern könnte. Darüber streiten sich die Gelehrten bis heute noch. Und dass also durch die Verbindung von Menschen über das Internet tatsächlich auch politische Bewegungen stattfinden können. Das ist ja toll, wenn es für zum Wohl der Menschheit vor Ort in den jeweiligen Ländern stattfindet. Aber wenn es sowas gibt, dann gibt es auch das Gegenteil. Was macht denn diese Anonymous-Gruppe gerade eigentlich so aktiv jetzt in Bezug auf Russland und Ukraine?
Ja, genau. Die haben jetzt massiv und kontinuierlich russische Unternehmen angegriffen, sodass sie als Robin Hood da ein bisschen sich profilieren und sagen, ja, wir können jetzt auch dem Westen oder wie auch immer helfen. Und wir sind nicht nur die schwarze, die schlechte Seite dieser Welt, aber wir können da auch jetzt aktiv was Gutes bringen. Ja? Da profilieren sie sich im positiven Sinne und bekommen auch viele Likes, ja, im Facebook, das du jetzt auch angesprochen hast, Gerald. Ja. Und da kommt jetzt genau dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit, die wir jetzt auch im Rahmen dieses Forums und dieser Konferenz, die du angesprochen hast, versuchen zu aufzugreifen. Weil, wie du gesagt hast, es ist eine Erweiterung unserer Umwelt. Ja, wir nehmen unsere Umwelt wahr, aber da gibt es jetzt auch die digitale Umwelt. Ja, da gibt es das Cloud, die digitale Welt. Und erst einmal muss es uns bewusst sein, dass es diese Welt, diese Erweiterung gibt. Ja. Ja. Und dann könnten wir sehr wichtige Dimensionen von unserem menschlichen Sein entwickeln, und das ist die Achtsamkeit. Ja, wir haben sehr viel Achtsamkeit verloren, indem wir es so ein bisschen als Gegebenheit angenommen haben, dass man uns schützt. Ja. Ja. Und ja, da wollen wir auch ganz konkrete Beispiele nennen. Vielleicht könnten wir ich jetzt kurz einige hier nennen, aber ich will jetzt nicht zu lange ausholen, so zu deiner Frage zurück an dich. Mhm.
Ja, gerne Beispiele. Also wenn du ein, zwei Beispiele hast, ist das sicherlich für die Zuhörerschaft interessant.
Ja, also jetzt abgesehen von den ganz raffinierten Angriffen auf die OT-Welt und die kritische Infrastruktur unseres Landes, sollten wir, wie du auch gesagt hast, im Umgang mit den digitalen Medien die dementsprechende Achtsamkeit entwickeln. Ja, da gibt es das Beispiel von Lara, das ganz kurz, da hat auch Andreas Mertens mitgewirkt. Vor einigen Jahren gab es so einen Workshop für Jugendliche, für Schulen bezüglich Cybersecurity. Ja. Und da war auch Lara dabei, die dann 2 Jahre später sich in einen Jungen verliebt hat. Da war sie schon 14, beim Workshop war sie 12. Und da hat sie beim Geburtstag von ihrem Geliebten sich nackt fotografiert und ihm das einfach über eine Multimedia-App zugeschickt. Und er war so entzückt und so begeistert, dass er das wiederum an seine Freunde weitergeleitet hat. Ja? Und da hat einer von diesen Freunden, war nicht so achtsam, ja? Und hat das auf Facebook oder Instagram oder ich weiß jetzt nicht genau, ich will auch keine Werbung hier machen, gepostet. Ja? Und innerhalb von einigen Stunden wurde das in der ganzen Stadt bekannt. Und dann am nächsten Tag, als Lara in die Schule ging, wurde sie gemobbt. Und bottom line, nach 9 Monaten musste die ganze Familie in eine ganz andere Stadt umziehen, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben. Ja. Das ist so ein Aha-Effekt, ein Beispiel, wo man sich denkt, okay, Lara oder jede Lara in dieser Welt hat die Erweiterung des Umfeldes in der digitalen Welt nicht wahrgenommen. Ja? Und im Moment war sie so inspiriert und von den Emotionen, sie war verliebt, ja, das ist sehr wichtig, das auch zu erhalten, ja. Aber sie dachte, es ist so, wie es einst war mit einem Foto, ich gebe mal ein nacktes Foto von mir. Ja. Aber es war ihr damals an diesem Punkt nicht bewusst, dass das ein digitales Medium ist und dass man das ganz einfach weiterleiten kann, posten kann und so weiter. Das ist so die Achtsamkeit, die wir ansprechen. Und da ist viel Diskussion dahinter, eine große Debatte, wie man das wirklich entwickelt, damit man da, sagen wir mal, 24x7 sich bewusst ist. Ja,
ja. Naja, klar. Also ich meine, was ist das Beispiel, was du ansprichst, das kenne ich auch zu Genüge im Übrigen. Nicht in dieser Dimension aus dem privaten Umfeld, aber mit meiner kleinen Tochter im Übrigen, Lara heißt dann anders, aber ist auch 12, habe ich das also wirklich auch live direkt vor Ort. Naja, und wir sprechen natürlich dann hier die sogenannte Digitalkompetenz. Manche sprechen auch von Medienkompetenz. Ich nenne es dann eigentlich eher die Digitalkompetenz an, weil es ja eben nicht nur damit geht, mit Medien umzugehen, sondern überhaupt ein Verständnis von digitalen Netzwerken und Ähnlichem kennenzulernen, weil nur das bringt ja das Wissen und die Kompetenz mit sich, zu verstehen, was mit so einem Bild passiert. Ja? Dass es dann also über Netzwerkleitungen auf unzähligen Servern und Spiegelservern einfach dann verschwunden ist, aber letztendlich immer wieder auftaucht und es nicht zu löschen ist. Das ist das große Thema, ja, bei solchen Geschichten. Und da haben wir natürlich in den Familien ganz unterschiedliche Voraussetzungen. So bei Bildungsferneren ist das vielleicht eher schwächer ausgeprägt, diese Kompetenz, als es vielleicht jetzt in Akademikerkreisen sein mag. Da schweigt sich die Forschung jedenfalls hinreichend valide aus, was diese Kategorisierung angeht. Aber du hast recht, es geht tatsächlich jeden etwas an. Ja. Aber das ist ja das Security-Thema so im Kleinen. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, lieber Konstantin, wie das im Größeren aussieht? Also beispielsweise für ein, sagen wir mal, mittelständisches Unternehmen von 150 Mitarbeitern, die nun sagen, ah, Mensch, wir müssen jetzt auch durchdigitalisieren und damit uns natürlich dann öffnen gegenüber den Internetleitungen. Was gibt es denn da so ein Beispiel vergleichbar mit Lara im Kleinen?
Genau, da gibt es sehr viele Beispiele. Ich halte das Beispiel auf einer generellen Basis. Also es ist so, dass Cybersecurity ja leider zu technisch wahrgenommen wird. Ja? Mhm. Man spricht und man benutzt natürlich sehr komplexe Mechanismen und Anwendungen wie Verschlüsselungen, Application Whitelisting, Next Generation Firewalls, SIEM, Anomalieerkennungssoftware und so weiter. Und da schreckt man zurück, erstens, und sagt, ja, aber es muss sein, also setzen wir es ein. Hat aber leider keine Organisation dahinter, die diese Mechanismen auch wartet und kontinuierlich oder sagen wir mal, periodisch zumindest auch auswertet. Was sind die Logdateien? Was passiert denn da alles? Was sind die noch aktiv? Eine ganz einfache Anwendung, die wir schon seit über 30 Jahren kennen, ist Antivirus. Ja, aber wenn man Antivirus auch nicht permanent pflegt und auch die Zusammenarbeit zwischen dem EPO-Server und den Klienten, den Geräten dann auch prüft mit dem Agenten, dann hat man auch keinen Schutz oder keine Information darüber. Und da geht es uns im Bereich Unternehmen so, dass wir bei den verschiedenen Prüfungen und Audits eher die organisatorische Reife prüfen. Ja? Was ist die organisatorische Reife im Unternehmen? Kann das Unternehmen, gibt es einen Informationssicherheitsbeauftragten? Was wird denn von all diesen eingesetzten Applikationen und Programmen denn benutzt und wie? Und sind zumindest zum Beispiel die Lizenzen, sind die up to date? Ja? Wenn man da reinschaut, was da in den verschiedenen Unternehmen der Ist-Stand ist, ist leider sehr oft es so, dass man vieles eingesetzt hat, eine Firewall zum Beispiel einmal konfiguriert hat, die Firewall-Regel erstellt hat, aber seitdem hat man viele Ports geöffnet und ja, die Firewall ist ein Schweizer Käse. Ja. Mhm. Und so konnte man auch das Stahlwerk in Deutschland angreifen. Ja. Und ja, die Informationen hat das BSI und ich will mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil das ist auch sehr empfindliche und vertrauliche Information.
Ja, das ist natürlich sehr sensibel. Nur diese Konsequenzen kommen häufig nicht an die Öffentlichkeit, was da wirklich dann passiert und wie viel Geld es denn kostet, um damit klarzugehen. Ich möchte ein Beispiel aus eigenen Erfahrungen dazu beitragen, das daran andockt, um es vielleicht stärker zu visualisieren. Also wir hatten selber auch mal einen eigenen Server am Laufen, den wir im Übrigen nach dieser Veranstaltung, die wir da erfahren haben, dann auch abgeschaltet haben. Und zwar hat sich dann auch ein Hacker auf diesem Server dann breit gemacht und hat eigentlich nichts anderes gemacht, als einen Trojaner eingeschleust, dessen Aufgabe es war, Daten zu verschlüsseln und mit einem Passwort zu versehen. Und unmittelbar im Anschluss erfolgte dann ein Erpressungsversuch, in dem dann mit einer E-Mail gesagt wurde, okay, wenn du deine Daten wieder haben willst, dann zahle Betrag X bitte in Bitcoin, damit es nicht nachvollziehbar ist und dann geben wir dir das Passwort. Man weiß, also wir haben es nicht gemacht, sondern den Server abgeschaltet und auf ein Backup zurückgegriffen mit einem neuen Server. Aber man weiß, selbst wenn man zahlt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Passwort bekommt, 1:3 ungefähr in dem Verhältnis, ja. Also sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Und man sieht, das kostet denn tatsächlich viel Geld. Wenn man jetzt, das war jetzt kein großer Unternehmens- oder Konzernserver, da würde es richtig teuer werden. Aber was wir an Zeit investiert haben, um dahinter zu kommen und dann überhaupt Empfehlungen auszuarbeiten, das war immens. Das hat uns wochenlang beschäftigt. Ja, in der Tat, wochenlang. Mal ganz abgesehen davon, dass dann auch die Bude dann nicht mehr lief. Also schon ein sehr, sehr heikles Thema. Und wenn du natürlich jetzt von größeren Unternehmen sprichst, kann ich es sehr gut nachvollziehen, dass man darüber nicht sprechen darf, welche achtstelligen oder neunstelligen Zahlen da dann versemmelt wurden. Ne?
Also für alle, die diesen Podcast hören, ich habe jetzt inzwischen gesurft in meinen in meinem Internet. Es gab eine sehr interessante Doku vom SWR, heißt Hackerangriff aus dem Netz, wie Cyberkriminelle unsere Wirtschaft erpressen. Ja? Also das könnte jeder googeln, Hackerangriff aus dem Netz, wie Cyberkriminelle unsere Wirtschaft erpressen, SWR Doku. Und das finde ich eine sehr gute Reportage mit diesem Cyberbunker, geht über 45 Minuten. Und da sind auch einige Unternehmen genannt. Ich will sie jetzt persönlich nicht nennen.
Ja, ich kenne die Doku, die ist schon ein bisschen älter. Also ich packe den Link in die Shownotes. Ihr müsst dann nicht surfen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern einfach draufklicken unter dem Podcast in die Shownotes. Dann kommt ihr auf diese Doku, die ich wirklich auch sehr spannend finde, weil sie das Thema zutreffend gut visualisiert und auch sensibilisiert. Ne? Jetzt ist es so, jetzt sagt man in Deutschland, also du kommst ja aus den Staaten, nee, aus Kanada, ne? Ist das richtig?
Nee, ich bin tatsächlich Österreicher in Wien geboren.
Österreicher.
War schon in meinen ersten Monaten eben im Süden in Griechenland. Da bin ich zum Großteil aufgewachsen, aber ja, dann nach dem Studium war ich auch in Brüssel und dann in den USA in Phoenix, Arizona. Da hast du recht, ja.
Okay, das habe ich mir doch so abgespeichert. Ja, genau. Also für all die, die sich fragen, woher denn dieser kleine deutsche Akzent kommt oder sowas, ne, dann liegt das vermutlich an den vielen Auslandsaufenthalten, auf denen du da weltweit unterwegs warst, ja. Hackerangriff aus dem Netz. Ja, jetzt ist es doch so, dass wir in Deutschland aber vor allem ja immer die Diskussion führen, dass seit vielen Jahren, Mensch, liebe Unternehmen, öffnet euch den neuen Geschäftsmodellen und damit auch den Digitalisierungen und den Verführungen, die die digitalen Tools und Möglichkeiten euch als Potenziale anbieten. Und auf der anderen Seite hören wir denn von solchen Geschichten. Das ist ja schon, ja, man muss schon beinahe sagen, ja, ambivalent, hoch ambivalent. Kannst du es verstehen, dass denn viele Unternehmen mal sagen, wenn sie jetzt diese SWR-Doku gesehen haben, sage ich, Mensch, man gut, dass ich noch meine Buchführung auf Papier mache und niemand auf meine Daten von außen zugreifen kann, was meine Kosten und meinen Umsatz selber angeht?
Also das, ja, es gibt kleine Ausnahmen, wo das wirklich Sinn macht. Zum Beispiel die Verkabelung einiger sehr kritischen Geräte mit den SPSen und nicht da irgendein TCP-Protokoll da zu benutzen, Modbus oder Profibus. Aber jetzt ganz konkret, ich denke, es gibt kein Unternehmen, das es wirklich heutzutage nur auf Papier schafft. Und da besteht sogar eine größere Gefahr, ein größeres Risiko, weil wenn man alles auf Papier pflegt, dann hat man auch nur die Möglichkeit, etwas zu kopieren in vielen verschiedenen Versionen. Dann hat man auch gar keine Disziplin, was die Scan-Dateien, die eingescannten Dateien betrifft. Und dann ist sehr, sehr schnell alles im Internet, ja. Also es gibt heutzutage, glaube ich, weniger Spielraum, da nicht digital zu sein.
Ja, das sagst du richtig, ne? Jeder, der Fan von den James Bond-Filmen ist und die hin und wieder mal schaut, sieht immer irgendwo eine Szene, wo jemand mit einer Kleinkamera irgendwie gedruckte Dokumente nachts in einem Büro abfotografiert. Also insofern, das ist heute natürlich noch einfacher, dadurch, dass jeder seine Smartphones dabei hat und damit also auch Print nicht vor digitalen Risiken schützt. Ja, da hast du wohl recht, ja. Für alle, die sich für dieses Thema auch ein bisschen weiter interessieren wollen und über aktuelle Entwicklungen auch zum Thema Datenschutz, ich lege in den Shownotes auch nochmal einen Link zu dem Podcast mit Rechtsanwalt Boro dabei, mit dem ich ja regelmäßig diese Themen ja auch evaluiere und neu versuche einzuordnen. Okay, super. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gehen wir jetzt mit dieser Ambivalenz um? Also, wir haben auf der einen Seite haben wir die Chancen der Digitalisierung und auf der anderen Seite die benannten Risiken. Da kriegt man ja schon große Angst, wenn man sich mit den Risiken beschäftigt. Was kann denn ein Unternehmen nun konkret tun? Und gehen wir mal aus von einem, weil es in Deutschland üblich ist, einem mittelständischen Unternehmen mit 200 Mitarbeitern.
Also da würde ich vorschlagen, wenn es noch nicht klar ist, sollte man sich erst einmal Gedanken machen, was ist denn mein Risiko, ja? Und wie groß oder wie klein ist mein Cyber-Risiko-Appetit? Und dementsprechend gibt es Standards wie die IEC 64443 für die OT Cyber Security oder die ISO 27001 für die IT Security, die das auch gut auffassen können. Und dementsprechend, wie mein Cyber-Risiko-Appetit ist, kann ich mich dann aufstellen anhand von einem Cyber-Security-Programm. Ja, weil das Cyber-Security ist kein einmaliges Projekt mit Anfang, Mitte und Ende. Es ist ein Everlasting-Prozess. Ja, es, man versucht sich immer zu verbessern. Und da ist es wichtig, dass man sich erst einmal klar ist, was ist denn das Risiko und wie hoch ist mein Risikoappetit. Und das ist eine Geschäftsführungssache. Ja, das muss das die Geschäftsführung abschätzen und absegnen. Und dementsprechend können dann die Profis, der Informationssicherheitsbeauftragte oder CISO, Chief Information Security Officer auf Englisch, dann die nächsten Schritte gehen. Und ein sehr wichtiger Schritt ist auch die Hauptpolice, ja, die Policy, die Richtlinie für die ganze Organisation. Weil Cybersicherheit ist etwas, das man grundsätzlich alle im Unternehmen leben müssen. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Abteilung, die die verschiedenen Maßnahmen, die eingesetzten Maßnahmen pflegt und Schulungen durchführt und so weiter. Aber jeder einzelne Mitarbeiter, vom Anfang natürlich der Geschäftsführer und seine Sekretärin und die ganzen allen Abteilungen müssen da sehr aktiv mitwirken. Und diese Richtlinie, die dann gesetzt wurde, anhand vom Cyber-Risiko-Appetit, dann auch so leben.
Okay, macht das tatsächlich für so ein mittelständisches Unternehmen Sinn im Hinblick des Kosten-Nutzen-Aufwandes?
Ja, natürlich. Das Risiko von einem Cyberangriff, wie man das auch sehr gut in diesem in dieser SWR-Doku erkennen kann, ist, dass man einfach von der Unternehmenskarte verschwindet. Ja, also es geht ums Überleben. Ja, es ist eine Notwendigkeit. Heutzutage, wie man so sagt, man braucht einen Rechner und man braucht die Cybersicherheit für diesen Rechner, sonst ist man fahrlässig.
Ja, was natürlich dann zwangsläufig bei, also Fahrlässigkeit gehört zwangsläufig dann auf die Agenda der Geschäftsführung, ja. Da bin ich völlig bei dir, ja.
Ganz richtig.
Ja, okay. Kennst du denn beispielsweise Förderprogramme, die so etwas unterstützen für Unternehmen?
Also ja, das gibt es. Ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, aber man kann da unter BSI, also das Bundesamt für Informationssicherheit, da sicherlich viel Information bekommen und dann wird man weitergeleitet, was die Förderprogramme betrifft. Also da habe ich jetzt keinen konkreten Link für die KMUs. Es gibt sicherlich die Programme im Rahmen der Digitalisierung. Da bin ich jetzt nicht vorbereitet, gleich den Link zu bringen.
Ja, also ich weiß, dass es einige kleinere Programme gibt, die mit überschaubaren Budgets hier auch unterstützen. Das sind dann Programme, die zwischen 1 bis so 10.000 maximal dann Beratungsleistungen auch subventionieren. Genau zu diesem Thema, wenn man sich hier also dann digital aufstellen möchte, absichern möchte und immer mit dem Ziel natürlich der geschäftlichen Weiterentwicklung. Ne? Das ist das Entscheidende, weil die Ansätze in diesem Förderprogramm lauten immer, wir finanzieren euch das Thema Datensicherheit schon durchaus auch mit, aber es muss dazu beitragen, dass ihr auch neue, weitere Geschäftsmodelle auch weiterentwickelt, die das Überleben von Unternehmen und Mitarbeitern natürlich auch absichert. Das ist immer so der Duktus von solchen Förderprogrammen. Aber du hast recht, den Link zum Bundesamt für Informationssicherheit gibt es dann auch in den Shownotes. Da kann man sich dann also auch hier nochmal informieren über die auch etwas größeren Programme, die 5- bis 6-, 7-stellig sogar teilweise sind, wie ich mal erfahren habe. Ja, super. Okay, hatte ich mal ein informelles Gespräch, das ist niemals veröffentlicht worden, werde ich auch niemals veröffentlichen, weil es vertraulich war. Da hat Chief Technology Officer eines sehr großen Unternehmens weltweit mit mir gesprochen und hat mir quasi gestalkt, wie denn mit Informationssicherheit auch im Unternehmen angegangen wird. Und da wird viel getan. Je größer das Unternehmen, umso größer die Budgets, wohl bekannt. Aber manchmal möchte das Top-Management dann auch gar nicht wissen, was da so alles los ist und versucht vieles dann auch politisch unter der Informationswasseroberfläche zu halten. Sowas kennst du ja mit Sicherheit auch in deinen Jobs, wo man noch versucht, irgendwo, wenn etwas passiert ist, es an den Mitarbeitern vorbei irgendwie noch zu regeln. Jetzt sagst du aber, Mensch, eigentlich muss ein mittelständisches Unternehmen es so angehen, dass es alle Mitarbeiter von Anfang an einbezieht. Kann das denn eigentlich ein Großunternehmen auch tun?
Ja, definitiv. Bei den Großunternehmen ist mittlerweile die Cybersicherheitsschulung ein integraler Teil von jedem Einstellungspaket. Ja, da bekommt man eine Schulung von 4 bis 8 Stunden und da ist sicherlich 1 bis 2 Stunden Cybersicherheit dabei bei den meisten große Unternehmen, von denen ich Bescheid weiß, was die Neueinstellung von Mitarbeitern betrifft. Da hat man natürlich im Rahmen vom ISO 27001 auch die Vorschriften, was man auch alles vornehmen muss, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Weil das ist ja auch sehr wichtig, dass alle Accounts, alle Passwörter, alle E-Mail-Adressen gleich gelöscht werden und natürlich auch die ganzen Daten, die dieser Mitarbeiter auf seinem Rechner hatte und natürlich das ganze Intervall dazwischen, ja, vom Start bis zum Tag, an dem der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, muss man kontinuierlich überwachen, was für Aktivitäten der Mitarbeiter unternimmt, was für Daten er abspeichert und welche Daten er mit sich nimmt. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Data Leakage und interne Sabotage ist leider einer der größten Risiken für die Unternehmen global und auch Deutschlands.
Ja, Wahnsinn. Wir haben ja zu Beginn auch angesprochen, es gibt in Mannheim, also quasi hier in unserer Heimat, eine Konferenz, die Cybersecurity-Konferenz am 20. und 21. Oktober 2022. Du bist dort moderierend tätig, seit vielen Jahren bereits, hast du im Eingang erzählt. Kannst du dazu vielleicht ein paar Worte fallen lassen, bevor man sich jetzt die Internetseite, die wiederum in den Shownotes verlinkt ist, sich genauer anschaut? Worum geht's da? Was sind so die Themen? Was kann man da lernen? Was kann ein Mittelstandsunternehmer, ein Entscheider und jemand, der sich für digital interessiert, mitnehmen?
Genau, das sind erst einmal 2 Tage, ja, der erste Tag, der 20. Oktober, der ist fokussiert auf, wie du erwähnt hast, für die Unternehmen, Und der zweite Tag, der 21. Oktober, ist der Tag der Öffentlichkeit. Da ist auch kein Eintritt Pflicht. Da kann man sich kostenlos anmelden. Ja, und da gibt es ein Programm, ja, da gibt es verschiedene Teilnehmer seitens der der Steuerberater, des Polizeipräsidiums und Rechtsanwälte, die auch über das Cybercrime ist man machtlos, was ist der legale Rahmen, was sind die Pflichten und die Haftungen der Angriffsziele. Ja, ich habe mich da, wie du gesagt hast, vor 3 Jahren mal als Bürger und Einwohner Mannheims da angemeldet, war auch recht aktiv und daraufhin hat mich der Veranstalter angesprochen, ob ich denn nächstes Jahr, das war voriges Jahr, auch aktiv beteilige. Und da hatte ich die Chance, voriges Jahr mit dem Informationssicherheitsbeauftragten der Stadt Mannheim ein Interview zu halten zum Thema digitale Schule. Aber nachdem wir mit Andreas und mit dir und mit anderen genau das Thema und den Fall Lara besprochen haben, ist es uns doch aufgefallen, dass wir dieses Jahr viel interaktiver, viel aktiver da mit den Teilnehmern da uns austauschen wollen. Und da haben wir gedacht, wir machen diesen Workshop. Ja. Und dieser Workshop dieses Jahr fängt an mit diesem roten Faden von der Geschichte von Lara. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das den verschiedenen Teilnehmern, ja, ob es jetzt Schulen, Behörde, Politiker, Universitäten, Akademiker, wie kann man alle auf den gemeinsamen Nenner bringen und hier konkret über diese Fragestellung produktiv uns vernetzen. Und da kam die Idee, erstens mit einem Workshop von einer Hochschule in der Nähe von Berlin, Hochschule Wildau, diese Security Aware for School, damit Praxisbeispielen und so Brettspielen das Thema Cybersecurity spielerisch zu visualisieren und zu besprechen. Und dann im Nachhinein, um die Brücke zu schlagen, wie können wir denn 24x7 bewusst und achtsam bleiben, haben wir den Herrn Roger Russell von dem Feldenkreiszentrum Heidelberg mit eingeladen. Das ist der Gründer von diesem Feldenkreiszentrum Heidelberg, weil letztendlich ist Achtsamkeit integral im menschlichen Wesen, aber wir müssen es herausbringen. Ja, wir müssen allen wirklich bekannt oder sagen wir mal bewusst kommunizieren, dass wir nicht nur die Haut und den Raum, sondern auch die digitale Welt kontinuierlich im Blick haben oder im Bewusstsein haben. Und da wird Herr Russell auch eine Feldenkreis-Session, eine Lektion mit allen beteiligten Unternehmen, sodass man sieht, wenn man da einiges von diesen Feldenkreis-Mikro-Bewegungen übt, dann kann man zum Beispiel es hinkriegen, dass man die Umwelt hinten links viel besser wahrnehmen kann als die Umwelt hinten rechts. Ja. Da spielt also jetzt der Körper mit eine große Rolle. Unsere Haut, unser Gelenk, unser ganzes Gehirn, damit man kontinuierlich das auch einsetzt, damit man achtsam und bewusst mit der digitalen Welt umgeht.
Ja, das ist, klingt spannend. Also die Verbindung zum Feldenkreis, zur Feldenkreismethode selber habe ich jetzt so auch noch nicht live erlebt. Aber da gibt es natürlich eine neben anderen Methoden, um halt mit sich selbst auch einen achtsamen Digitalumgang auch zu finden, was ja sicherlich für die allermeisten Menschen unglaublich herausfordernd ist, was ich aus meinen Vorträgen zumindest so als Feedback bekomme. Ja, also super. Ich habe die Veranstaltung gelinkt in die Shownotes. Ihr findet den ersten Tag für 99 Euro und den zweiten Tag sogar kostenfrei, beide Tage für 99 Euro. Ich mache da keine Werbung für diese Veranstaltung, aber jeder, der sich da soft und mit wenig Budget hineinbewegen möchte, auch in dieses Thema des achtsamen Umgangs mit Digitalisierung, ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, endlich mal wieder nach Mannheim zu kommen und zudem die Location auch noch im Barockschloss direkt am Bahnhof ist. Das ist also natürlich auch nochmal eine riesengroße Möglichkeit und macht das sehr angenehm, diese ganze Veranstaltung. Ja, lieber Konstantin, was müssen wir am Ende noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, neben diesen vielen Impulsen und zum Nachdenken, Reflektieren und Handeln? Was fehlt aus deiner Sicht?
Instinktiv nehme ich dein letztes Wort, Handeln. Ja? Mhm. Wir können handeln. Wir hören so vieles über Mobbing, über Fake und Real News, Storytelling und auch digital sozial, ja, die Multimedia-Inhalte, die man so sage ich mal nicht aktiv behandelt und man handelt nicht, ja. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir alle, ob jetzt Politiker oder Profis im Bereich oder Akademiker uns an die Sache setzen und wirklich handeln, unsere Themen erst einmal von dem Handy, ja, dass man sich da auch auseinandersetzt, jeder für sich selbst natürlich, die richtige Einstellungen da auch so zu konfigurieren, damit man einigermaßen zumindest sicher ist und dann immer sich bewusst ist, dass jetzt unser Umfeld nicht nur unsere Haut oder die Räumlichkeit ist, die man sehen kann oder bewusst wahrnehmen kann, sondern auch die digitale Welt, in der wir uns sehr oft vertiefen, ohne dass es uns bewusst ist, dass wir da die ganze Welt mit einladen und nicht nur so sicher sind wie in Deutschland, aber man soll auch so unsicher sich fühlen wie in Tansania oder in China oder wo immer man sich Risiken vorstellen kann.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort, das ich eigentlich nur verstärken möchte mit genau solchen Erfahrungen. Viele sprechen ja auch vom Digital Detox, also der Komplettverzicht auf Digitalisierung. Ich denke, diese Diskussionen sind völlig unsinnig und machen in unserer Welt auch keinen Sinn mehr. Aber, ganz, ganz, ganz großes Aber, es macht natürlich Sinn, seinen Digitalkonsum zu reflektieren. Dazu gibt es sehr viele Apps. Es macht Sinn, vor allem insbesondere den schutzwürdigen Menschen unserer Gesellschaft, ich rede hier vor allem von den Kindern, bis 12 Jahren hier massive Unterstützung seitens Eltern und Schulen auch anzubieten. Und zwar nicht im Sinne von mehr Tablets für euch, sondern auch sich mit den Risiken zu beschäftigen und sich damit zu beschäftigen, wie es denn einem einfach geht, wenn man 12 Folgen einer Netflix-Staffel hintereinander geguckt hat als 9-Jähriger. Das tut dem Kind nicht gut. Es wird davon nicht sterben, aber es tut ihm auf Dauer nicht gut. Und insofern ist das mit dem achtsamen Umgang natürlich ein Dauerburner, der uns noch viele, viele, viele Jahre beschäftigen wird. Wahrscheinlich irgendwann überhaupt nicht mehr, weil sie dann irgendwie alle irgendwie erreicht hat und entweder zum Guten oder zum Schlechten oder irgendwo in der Mitte. Ja, also vielen Dank, lieber Konstantin. Ich möchte nicht das letzte Wort haben, das haben immer die Gäste, aber ich danke dir auf jeden Fall erstmal sehr herzlich und für deinen Input und für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, du bist extremst eingespannt und ich hoffe, wir sehen uns dann im 20. oder 21. Oktober in Barockschloss in Mannheim auf der Konferenz. Ich habe mich angemeldet für den 21., den 20. kann ich leider nicht und würde mich auch freuen, den einen oder anderen Hörer oder Hörerin dann auch dort begrüßen zu dürfen. Vielen Dank erstmal an dich.
Herzlichen Dank, Gerald. Tatsächlich war es eine sehr produktive Diskussion mit dir. Du hast da wirklich die Themen, die heiße Themen angesprochen, warst auch eine Herausforderung da bei dem einen oder dem anderen Thema. Hat mich sehr gefreut, diese Diskussion mit dir auch so instinktiv und impulsiv da live aufzunehmen. Das war toll. Ich danke dir für die Chance, die du mir gegeben hast, hier mit deinem Netzwerk mal eine Schnittstelle zu haben. Und ich würde mich sehr freuen, dich und dein Netzwerk da auf der Konferenz oder auf anderen Konferenzen zu treffen.
Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.
Danke. Tschüss.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.